Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, ich freue mich, dass wir heute miteinander dieses Thema Kindererziehung aus der Sicht Gottes anschauen und studieren können. Ich habe das Thema heute in 4 Punkten aufgeteilt. Einleitung, Erziehungsmethoden mit biblischem Anstrich. Dann warum schlägt, Klammer auf, züchtigt oder erzieht, Klammer zu, der Vater seine Kinder? Wie schlägt der Vater seine Kinder? Wie sollen die Kinder auf die Züchtigung des Vaters reagieren? Wenn wir das Wort Kindererziehung hören, dann fühlt sich jeder oder fast jeder auf den Plan gerufen, weil sich jeder gerade bei diesem Thema als Experte fühlt. Warum? Weil jeder ist schließlich das Kind seiner Eltern ist. Und wir selber haben auch da und dort auch Kinder. Und deshalb kann jeder mitreden. Und das ist auch nicht falsch. Da soll man mitreden. Seit Jahrtausenden bemüht sich die Welt, die richtige Kindererziehung zu definieren. Diejenigen, die an Gott glauben, versuchen die richtige Kindererziehung in der Heiligen Schrift zu finden. Andere in weltlichen Philosophien. Leider finden wir unter Gläubigen Erziehungsmethoden, die zwar durch das Wort Gottes begründet werden, aber trotzdem nur Halbwahrheiten darstellen, die die Menschen ins Elend und Verderben stürzen. In der Zusammenfassung sehen wir die Titel, die sind schon herausfordernd und könnten schon den einen oder anderen in die falsche Richtung bringen, wenn wir nicht genau darauf achten, was Gott damit meint. Wie können wir die Wahrheit von der Halbwahrheit unterscheiden, wenn jeder sich auf das Wort Gottes bezieht? Die Wahrheit ist die Summe des Wortes Gottes. Das ist die erste Hilfe für uns, die Wahrheit von der Halbwahrheit unterscheiden zu können. Johannes 14,6 lesen wir, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Gestern habe ich ein Telefonat mit einem Freund geführt und er hat über das Thema Wahrheit mit mir kurz gesprochen und er hat sich auf Gandhi bezogen, was Gandhi zu Wahrheit sagt. Gandhi ist aber nicht der Einzige, der über die Wahrheit gesprochen hat. Wie ich vorhin gesagt habe, seit Jahrtausenden versuchen viele Philosophen, das Thema Wahrheit zu definieren. Aber auch zum Thema Kindererziehung was zu sagen. Jesus sagt auch an anderer Stelle zu seinem Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Und der Psalmist sagt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Nicht selten werden zwei falsche Erziehungsverständnisse verbreitet, die sich auf Gottes Wort berufen. Diese zwei Verständnisse kennt ihr, die werde ich kurz erwähnen. Die eine Erziehungsmethode sagt, wer seinen Sohn liebt, der schlägt ihn. Und viele meinen, wenn sie richtig fromm sind, da folgen sie dem Wort Gottes und tun, was in der Schrift steht. Und wenn einer das nicht glaubt, gibt es dafür auch biblische Stellen. In Hebräer 12, 6 und 7. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das ist bewusst aus dem Neuen Testament. Weil viele, die gegen diese Methode sind, erheben den Einwand, hey, Das ist alttestamentalisch. Das gilt nicht mehr für unsere Zeit. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Sprüche 13, 24 aus dem Alten Testament. Wer seine Rute spart, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Und für die Zukunft, in der Offenbarung, lesen wir in Kapitel 3, Vers 19, alle, die ich lieb habe, die überführe, in anderer Übersetzung heißt, die strafe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Also das Argument, dass Gott oder der Vater seinen Kinder schlägt oder seinen Sohn schlägt, den er lieb hat, das ist nicht alttestamentalisch, sondern auch neutestamentalisch. Die zweite Methode, Erziehungsmethode Nummer 2, wer seinen Sohn liebt, der würde ihn nicht einmal reizen. Also wenn du deinem Sohn oder Tochter Korrektur gibst und diese sie ablehnt und sich gereizt fühlt, dann darfst du ihm keine Korrektur mehr geben. Ansonsten würdest du gegen die Schrift handeln. Die Schrift sagt, reizt eure Kinder nicht. Wo findet man das? Epheser 6, 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Fast 1:1 schreibt auch Paulus an die Kolosser in Kapitel 3, 21. Wenn wir jetzt beide Erziehungsmethoden oder Erziehungsverständnisse nebeneinander stellen, dann stellen wir fest, dass die einen die Kinder physisch schlagen wollen und die anderen ihre Kinder nicht mal reizen wollen. Und beide beziehen sich auf Gottes Wort. Wenn wir zwei Meinungen, konträre Meinungen finden und wir zugleich wissen, dass die Wahrheit nur eine ist, sie ist Gott selbst in seinem Wort offenbart, da stimmt mindestens die eine Meinung nicht, in aller Regel beide nicht. Aber mindestens eine stimmt nicht. Welche stimmt von den beiden nicht? Jetzt könnte einer sagen, dass die ganze Bibel eine Interpretationssache ist. Das hören wir auch sehr oft. Wenn zwei diskutieren, was Gottes Wille ist, was Gottes Wort sagt, und zwei Meinungen, konträre Meinungen gibt, da kommt sofort der Einwand von dem Dritten, hört doch auf, das ist alles eine Interpretationssache. Man kann die Bibel so und so interpretieren. Das ist nicht wahr. Denn Gottes Wort in der Summe ist die Wahrheit. Gott ist nicht interpretierbar. Gott ist die Wahrheit. Wer Gott interpretieren will, nach seinem Gutdünken, geht den Holzweg. Gott, unser Schöpfer und unser Vater, ist die Wahrheit. Wenn wir uns die Summe oder der Summe des Wortes widmen, dann sehen wir in der Schrift drei unterschiedliche Vater-Kind-Beziehungsebenen. Also, wir haben gesehen, die einen sagen, du sollst deinen Sohn schlagen, wenn du ihn lieb hast, und die anderen sagen, fass ihn gar nicht mehr an. Nicht mal mit Worten, sonst könntest du ihn reizen. Und da gibt es natürlich auch in unserer Gesellschaft, im humanistischen Bereich, auch die verschiedenen Ansichten. Wir wollen aber schauen, was Gottes Wort in der Summe über dieses Thema sagt. Jeder von uns ist ein Kind seiner Eltern. Aber geht es Gott darum oder nur und allein und ausschließlich darum, wie wir mit unseren leiblichen Kindern umgehen? Oder geht es Gott um viel mehr, um uns als seine Kinder, die mit ihm die Ewigkeit verbringen werden? Deshalb werden wir in der Schrift drei Beziehungsebenen, Vater-Kind-Beziehungsebenen sehen. Gott der Vater und wir als seine Kinder. Dann sehen wir auch die geistlichen Väter und ihre geistlichen Kinder in der Gemeinde. Wenn wir die Briefe von Paulus oder Johannes sehen, sprechen sie oft von meine Kinder, mein Kind, du bist mein Kind und meine Kinder, immer in der Anrede. Und so ist es auch in der Gemeinde, die Ältesten und auch andere, die Jüngere im Glauben, die noch nicht so mündig sind im Glauben, sie heranführen in die Mündigkeit, sind auch geistliche Väter, geistliche Mütter für sie. Und dann haben wir auch die leiblichen Väter und ihre leiblichen Kinder. Jetzt könnte man sagen, ja, wie Gott mit seinen Kindern umgeht, ist nicht übertragbar auf geistliche Väter mit ihren Kindern oder auf leibliche Väter mit ihren Kindern. Ja, von wem sollen wir denn lernen? Wir haben vorhin von Gunti gehört, wie Gott ein Vater in vollkommenster Art und Weise ist. Es mag sein, dass wir einen Vater haben oder hatten, der okay war, aber Gott ist vollkommen. Jetzt soll Gott von uns lernen, wie es richtig ist, die Kinder zu erziehen, oder sollen wir von ihm lernen? Sowohl die geistlichen als auch die leiblichen Väter können nur von Gott über die Kindererziehung lernen und nicht umgekehrt. Was wir sehr oft gerne tun, nicht nur bei diesem Thema Kindererziehung, bei jedem Thema, was uns in diesem Leben begegnet, versuchen wir, Gottes Wort nach unseren Vorstellungen so rumzubiegen, dass zu uns passt. Im Endeffekt, Gott ist durch sein Wort offenbart, muss im Endeffekt lernen, so zu denken, so zu handeln, wie wir es für richtig halten. Das ist keine Ausnahme, dass Gott auch hier in diesem Zusammenhang so seine Kinder erziehen sollte, meinen viele, wie wir unsere Kinder erziehen meinen, dass es richtig ist. Deshalb wollen wir uns mit den folgenden drei Fragen beschäftigen. Also wir wissen, wenn wir Kinder Gottes sind und eins entschieden haben, dass wir gestorben sind, mit ihm begraben und auferstanden und jetzt leben wir nicht mehr, sondern Jesus in uns, dass wir in allem dem Beispiel Jesu folgen. Und daher haben wir nur einen Lehrer und das ist Gott. Dann wollen wir uns mit drei Fragen beschäftigen. Warum schlägt oder züchtigt der Vater seine Kinder? Das ist völlig gleich, ob Gott und seine Kinder, die mit ihm die Ewigkeit verbringen, oder ein geistlicher Vater mit seinem geistlichen Kind oder ein leiblicher Vater mit seinem leiblichen Kind. Unser Vater im Himmel schlägt, züchtigt oder erzieht seine Kinder, weil er sie liebt. Da müssen wir erstmal wissen, warum tut das der Vater? Wir reden nicht von einem Vater, der Säufer ist, der selber kaputt ist, der selber eine Riesenerziehung braucht, um wieder einigermaßen normal zu ticken, sondern von einem vollkommenen Vater, dem wir auch nachfolgen wollen und seinem Beispiel folgen wollen. Wenn dieser Vater seine Kinder erzieht, warum tut er das? Weil er sie liebt. Und zu Recht weisen will, weil er sie liebt, sie heiligen und zurecht weisen will. Jetzt könnte man fragen, ja, wie ein Vater, gerade ein leiblicher Vater, will seine Kinder heiligen? Ja, was meint Gott mit der Heiligung? Wir haben sehr oft über dieses Thema gesprochen, dass sein Charakter immer Jesu Charakter ähnlicher wird. Das ist die Heiligung. Und was will ein fast vollkommen leiblicher Vater von seinen Kindern, dass der Charakter der Kinder so ähnlich wird, wie der Charakter Jesu ist. Und wenn der Vater dieses Motiv nicht hat, dann braucht er selber erstmal eine vernünftige Erziehung. Und deshalb sitzen wir heute beieinander und jeder von uns ist einmal Kind Gottes, einmal Kind seiner Eltern und auch sollte zumindest ein geistlicher Vater für andere sein. Also, weil er sie liebt, sie heiligen und zurechtweisen will und nicht möchte, dass sie verloren gehen, sondern an seiner Heiligkeit und Herrlichkeit teilhaftig werden. Er möchte nicht, dass sie ins Verderben gestürzt werden oder sich selber ins Verderben stürzen. Das ist der weise, gute Vater. Er zieht seine Kinder, damit sie nicht ins Verderben gehen. In Hebräer 12, die Verse 5 bis 10. Das ist interessant. Gerade dieser Vers, der von einigen Gläubigen zitiert wird, wo Gott seinen Sohn schlägt, wenn er ihn liebt. Wenn man den Vers natürlich komplett rausnehmen aus dem ganzen Zusammenhang, da sind wir verwirrt und marschieren wir in die verkehrte Richtung. Wer sagt das? Gott. Was meint er? Ja, ich erkläre es euch. Ganz einfach, Schlagstock nehmen und schlagen. Steht doch schlagen. Aber lasst uns mal doch das Ganze lesen, was Gott damit meint. Es geht nicht darum, was wir meinen mit einem isolierten Vers, aus dem Zusammenhang gerissenen Vers, und dann fangen wir an, unsere Philosophie und Ideologie oder Theologie aufzubauen. In Vers 5 lesen wir, und habt das Trostwort vergessen. Geht schon mal los. Trostwort. Das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht. Sei nicht verzagt, wenn du gezüchtigt wirst, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Wer wird zurechtgewiesen? Der nicht auf dem richtigen Weg marschiert. Der muss zurechtgewiesen werden. Und wenn du diese Person, insbesondere dein Kind, nicht liebst, dann lässt du dein Kind natürlich auf dem falschen Weg gehen. Wenn du dein Kind liebst, dann wirst du dein Kind zurechtweisen. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Jetzt ist eine Frage an uns. Gott schlägt seine Söhne, seine Töchter, seine Kinder. Hat jemand von euch bis jetzt irgendwo einen Schlagstock vom Himmel runterkommend gesehen, wo Gott mit dem Schlagstock seine Kinder schlägt? Wie kann ein Mensch überhaupt auf die Idee kommen, dass Gott mit dem Schlagen, Züchtigen oder Erziehen einen Schlagstock oder mit der Rute so einen Knüppel meint? Wo haben wir das gesehen? Natürlich, wenn wir nur diesen Vers rausreißen, aus diesem Kontext, dann sagt er, ja, schlagen. Von mir aus keinen Schlagstock, da haben wir auch Hände, da haben wir Füße. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Wenn wir keine Züchtigung erfahren, sind wir keine Söhne. Der Vater züchtigt seine Söhne. Der züchtigt nicht fremde Kinder. Der züchtigt seine Söhne. Das wissen wir alle von unseren Eltern. Wenn sie die Nachbarsöhne züchtigen wollen, kriegen sie Probleme. Die sollen erstmal schauen, dass sie ihre Söhne züchtigen. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht viel mehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, unsere leiblichen Eltern. so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Warum will Gott uns erziehen oder züchtigen oder auch schlagen? Das ist immer im gleichen Zusammenhang. Wir werden auch an anderen Bibelstellen sehen, immer das Gleiche gemeint von Gott. Wenn er seine Kinder züchtigt oder schlägt oder straft oder erzieht, dient uns alles zum Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Wie schlägt der Vater seine Kinder? Das ist eine wichtige Frage. Jetzt haben wir verstanden, warum schlägt, wobei das Wort nicht so häufig vorkommt, eher züchtigt oder erzieht. Das meist verwendete Wort ist züchtigen. Warum züchtigt der Vater seine Kinder? Aus Liebe? Weil er sie zurechtweisen will? Weil er sie heiligen will? Er möchte einen Charakter sehen, so wie der Charakter von Jesus Christus ist. Weil er mit ihnen sehr viel Zeit in dieser Welt verbringen wird und dann auch die Ewigkeit mit ihnen verbringen möchte. Gott ist nicht interessiert an leibliche Kinder, die Kinder der Hölle werden. Oft hören wir, ja, Gott hat gesagt, vermehrt euch und füllt die Erde. Ja, aber er möchte Kinder des Himmels haben, die die Erde füllen. Und da müssen wir auch dran denken, er hat das zu seinem irdischen Volk seiner Zeit gesprochen und heute zu seinem himmlischen Volk. Und wenn wir an Johannes oder Paulus denken, die haben so viele Kinder gehabt, zu denen sie auch die Briefe geschrieben haben, die sie aber nicht leiblich gezeugt haben. Umso mehr und umso wichtiger, dass wir unsere Kinder so erziehen, so züchtigen, damit sie mit uns die Zeit hier mit einem Charakter, Jesu ähnlichem Charakter verbringen und mit uns vor allem die Ewigkeit verbringen. Und ich freue mich, dass der eine oder andere da ist, der mit mir und mit euch die Ewigkeit mit dem Charakter Jesus verbringt. Wir haben vor einer Woche gehört oder zwei Wochen, wie wir zu Tisch sitzen werden. Mit Gott, dem Vater. Wir gehören zur Familie des Vaters. In dieser Phase, jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, vom Neuen geboren ist, ist ein Kind Gottes und gehört zur Familie Gottes. Und wenn später neue Himmel und neue Erde geschaffen werden und das obere Jerusalem herunterkommt, werden wir da drin wohnen, mit dem Vater zusammen. Und die anderen Völker sind außerhalb. Es geht um die Ewigkeit. Das ist zwar auch fast wie eine Ewigkeit für manche Leute, die relativ jung sind und denken, oh, 50 Jahre, 70 Jahre, 100 Jahre. Aber was ist das im Vergleich zu der wahren Ewigkeit? Also wie züchtigt der Vater seine Kinder? Wir sehen in der Schrift durch hauptsächlich zwei Dinge. A, durch die gesunde Lehre. Wie erziehen wir unsere Kinder? Indem wir ihnen die gesunde Lehre beibringen. Wie sie sich benehmen sollen, wie sie leben sollen, dass sie ein Leben führen, wie Jesus gelebt hat. Das Vorbild ist für uns ist immer unser Herr Jesus Christus. Jesus Christus ist nicht umsonst als kleines Baby in die Welt gekommen, damit wir auch da seinem Beispiel folgen. Als Baby, als kleiner Junge, als Erwachsener, bis zum Tod. Mit all dem, was er erfahren, erlebt und gelitten hat. Das ist unser Vorbild. Jedes neugeborene Kind Gottes und auch ein leibliches Kind ist zunächst unmündig und braucht die gesunde Lehre. Deshalb hat Gott die Lehrer eingesetzt. Und für die leiblichen Kinder sind in erster Linie ihre Eltern. Um die Gläubigen in die Mündigkeit zu führen, und für das Werk des Dienstes zuzurüsten. Ja, was haben die leiblichen Kinder mit dem Werk des Dienstes? Die leiblichen Kinder sollen auch geistliche Kinder sein. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wenn ich ein leibliches Kind habe, entweder ist es Kind des Himmels oder ein Kind der Hölle. Und wir reden von den Kindern des Himmels. Also wir können nicht sagen, das ist ja ein leibliches Kind, muss nicht Kind des Himmels sein. Ja, dann ist das andere. Das Wohl will kein Vater, will keine Mutter. Die gesunde Lehre kann herausfordernd und schmerzhaft sein und sogar als Schlag erfunden werden, weil sie gegen die Sehnsucht und den Egoismus der Kinder gerichtet ist. Die Vermittlung der gesunden Lehre kann auch als Schlag empfunden werden, ja. Wenn ein Kind seinem Egoismus nachlaufen will und er bekommt eine Lehre, die ihm das sagt, nein, das ist der falsche Weg, das darfst du nicht, dann muss das Kind leiden. In Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist. Das sehen wir hier. Das sind die Triebe und die Wünsche und der Egoismus des Kindes, das geistliche Kind oder das leibliche Kind. Das trennt zwischen Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wenn das Wort Gottes verkündigt wird, empfinden viele Leute als verletzend. Ja, die Botschaft ist verletzend gewesen oder ohne Liebe. Warum? Weil sie verletzt. Ja, wie soll ein Wort, ein scharfes Wort, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, nicht verletzen und nicht wehtun. Außerdem ist das Wort Gottes. Es ist nicht von uns, von Max oder von Reinhold oder von Gunti, sondern das ist das Wort Gottes. Und denn, wenn das Wort Gottes schneidet, dann schneidet es halt, weil dort Bedarf gibt zu schneiden. Deshalb wollen viele Kinder die gesunde Lehre nicht ertragen und wenden sich falschen Lehrern zu, die ihre Lüste befriedigen. Jetzt könnte man sagen, naja, das sind böse, unartige Kinder, die von zu Hause weglaufen und suchen sie irgendeine Band, wo sie ihre Drogen nehmen können und wo sie ihre Partys feiern können und so weiter. Und was machen die geistlichen Kinder, die normalerweise erwachsen sein müssten, suchen sich genauso falschen Lehrer. Die ertragen die gesunde Lehre nicht. Die laufen weg. Oder sagen dem Lehrer, kannst du mal bitte gehen, wir wollen einen anderen haben. Wir können die Worte, die du benutzt, nicht mehr ertragen. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3 lesen wir, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Es gibt auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hier, die beschaffen sich Lehrer nach ihren Lüsten. Die gesunde Lehre bringt die Kinder in die Mündigkeit und schützt sie vor Verführungen betrügerischer Menschen. Warum möchte ein Vater, warum möchte eine Mutter dem Kind die gesunde Lehre vermitteln? Nur um mehr Wissen zu haben? Gewiss nicht. Wir haben öfters gesagt, das Wort Gottes ist keine Wissensbibliothek. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Und so ist es, wenn man seinen Kindern die gesunde Lehre vermitteln will, dann möchte, dass sie in die Mündigkeit geführt werden, und dass sie vor Verführerungen falscher Lehrer, böser Menschen geschützt werden. Sonst kann jeder zu ihnen kommen und sagen, du, ich habe was Tolles für dich, komm mit. Ich kann mich erinnern, dass meine Frau unseren Kindern gesagt haben, als sie klein waren, wenn jemand euch auf dem Weg zur Schule anhält und sagt, pass auf, ich habe Kaugummi für dich, magst du mit ins Auto einsteigen? Sagst nein. Ich kenne dich nicht. Ich nehme ein Kaugummi nur von meinem Vater oder von meiner Mama. Und so wollen wir auch die gesunde Lehre vermitteln unseren Kindern, damit sie in die Mündigkeit geführt werden und vor Verführungen betrügerischer Menschen geschützt werden. In Epheser 4,14 lesen wir, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umtreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Das ist der Sinn und Zweck, warum der Vater seinem Kind die gesunde Lehre vermittelt, damit die Kinder in die Mündigkeit geführt werden. Warum wollen wir die gesunde Lehre in der Gemeinde verkündigen? Damit jeder von uns in die Mündigkeit geführt wird. Und wenn einer mündig geworden ist, in der Mündigkeit zu bleiben und zu wachsen. Das Wort Gottes ist kein Wissenstank, kein Think Tank, sondern Geist und Leben. In dem Moment, wo wir die Gemeinschaft mit dem Wort Gottes verlieren, verlieren wir auch das Leben, verlieren wir auch die Mündigkeit. Wir sind ständig mit dieser Welt konfrontiert. Von früh bis Abend, von Abend bis früh und jeden Tag neu. Und wenn wir nicht ständig in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes bleiben, weil wir meinen, wir sind jetzt mündig, uns kann nichts mehr passieren, das ist auch eine Lüge des Satans, es stimmt nicht. In dem Moment, wo ich mich von dem Leben, das Wort ist Leben, von dem Leben abschneide, dann verliere ich das Leben. Wenn nicht gleich, aber in Kürze. Parallel zu dieser Stelle, Epheser 4,14, damit sie nicht mehr unmündig seien und von jedem Wind einer Lehre bewegen und umtreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen, können wir nachlesen in Kolosser 2,16, in Hebräer 5,16, in 1. Timotheus 3 und 4. Die nächste Möglichkeit, die Gott einsetzt, um seine Kinder zu erziehen. Auch die Väter, die sie einsetzen, um ihre Kinder zu erziehen, ist das Leiden. Wie? Leiden. Wir haben heute früh kurz über das Thema auch Leiden gesprochen. Wenn wir auf dem Berg unterwegs sind, sagt Reinhold, wenn wir am Gipfel unter dem Kreuz stehen, hey Adnan, schau her, ohne Leiden keine Herrlichkeit. Ohne das Schwitzen die ganze Zeit würde man diese Aussicht nicht genießen. Meine Frau hat das ein bisschen anders kommentiert und sagt, ja, so ein Leiden möchte ich auch haben. Gell? Aber jetzt kommen wir zurück zum Leiden. Da gibt es auch ein anderes Leiden, nicht nur dieses Leiden. Ohne Leiden gibt es keine Reife, keine Mündigkeit, keine Heiligung und schließlich keine Herrlichkeit. Oben auf dem Gipfel. Ohne Leiden gibt es nicht. Ja, wer sagt das? Gott, nicht wir. Wir wissen nichts. Wir wissen gar nichts. Wenn das nicht drinsteht, ist alles, was wir sagen, nur ein dummes Zeug. Also, lass uns mal schauen, was Gott dazu sagt. Das sehen wir sehr deutlich am Beispiel des verlorenen und zurückgekehrten Sohnes in Lukas 15. Wenn wir über die Erziehung der Kinder was lernen wollen, dann sollten wir uns dieses Gleichnis auch sehr genau anschauen. Der jüngere Sohn hat sicherlich eine gute Erziehung in seinem Vaterhaus genossen und dennoch hat er sich entschieden, von seinem Vater wegzugehen. Also er hat die gesunde Lehre bekommen. Das ist keine Garantie, dass wenn wir die gesunde Lehre empfangen haben, nicht mehr sündigen und kein Blödsinn mehr machen. Das sollte uns ermöglichen und die Voraussetzung schaffen, dass wir nicht mehr sündigen. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wenn wir vom Neuen geboren sind, neue Kreatur geworden sind, neuen Geist empfangen haben, auch unser Geist neu geschaffen wird und den Heiligen Geist empfangen haben, müssen wir nicht mehr sündigen. Aber wir können trotzdem sündigen. Und das sehen wir auch bei dem verlorenen Sohn. Er war ein Sohn. Der war kein Fremdling. Der war ein Sohn. Und trotzdem hat er sich entschieden, sein Vaters Haus zu verlassen. Als er alles aufgebraucht hatte, was er besaß, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Und da musste er sehr viel leiden. Wir wissen, er hat gar nichts mehr gehabt. Kein Essen, kein Trinken, kein Platz zum Schlafen. Der hat sich danach gesehnt, sogar Schweinefutter zu essen. Nicht mal das hat er bekommen. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. So steht in der Schrift. Wann? Nachdem er so gelitten hat, nichts mehr zum Essen, nichts mehr zum Trinken hatte, kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Der Vater war definitiv in der Lage, seinem Sohn weiterhin in diesem fernen Land mit Essen, Trinken und Geld zu versorgen. Was ist das für ein lieblosen Vater? Er weiß, was mit seinem Sohn passiert, hat nichts zum Essen, nichts zum Trinken, keinen Platz mehr zum Schlafen. Der wird bald umkommen vor Hunger. Das tut nichts. Der kann ihm natürlich einen Wagenburg schicken und ihn ständig mit Essen und Trinken versorgen. Sag, Junge, mach weiter. Ich kann dich versorgen. Ich habe genug Geld. Du kannst in Saus und Braus leben. Das ist völlig wurscht. Du kannst weggehen. Du kannst deinen Weg gehen. Zwar nicht richtig, aber es ist wurscht. Du bist mein Sohn. Ich werde dich versorgen. Ich bin dein Versorger. Nein, er hat ihn leiden lassen. Jeden Tag, getrieben von seiner Liebe, wartet auf seinen Sohn. Kommt er vielleicht? Kommt er vielleicht? Aber er hat ihn leiden lassen. Also er hat ihn nicht versorgt, das tat er aber nicht und ließ seinen Sohn leiden, damit er zur Besinnung kommt. Warum? Weil er ein Sadist ist, der Vater? Nein, weil er seinen Sohn liebt. Damit sein Sohn zur Besinnung kommt. Ein anderes Beispiel. Nicht der verlorene Sohn, der gegen seinen Vater und gegen den Himmel gesündigt hat, sondern Jesus Christus. Der hat doch gar nicht gesündigt. Weder gegen seinen Vater, der im Himmel ist, und zugleich auch nicht gegen den Himmel. Ja, aber warum musste er leiden? Jesus Christus ist unser Vorbild. Am Beispiel Jesu sehen wir, wie er, der Sohn Gottes, bis zum Schluss durch Leiden gehorsam gelernt hat. Aha, Gott hat ihn leiden lassen, damit er auch was lernt. Hey, Gottes Sohn, ja, aber als Baby, in der Gestalt des sündigen Fleisches in die Welt gekommen. Und er musste ständig was lernen. Er hat Beruf gelernt. Er hat die Schrift gelernt. Er hat auch gelernt, die Versuchungen des Teufels abzuwehren. Er musste ständig lernen. Bis zum Tod musste er lernen. Hebräer 5, 8 und 9 lesen wir. Und obwohl er Sohn war, Sohn Gottes, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Ja, er hat es nötig gehabt, wir nicht. Und wie er gelitten hat. Er hat so gelitten, dass er Blut geschwitzt hat. Das ist keinem von uns bis jetzt, glaube ich, passiert. Da brauchen wir nicht herzukommen und sagen, ich leide so sehr. Wenn Jesus Christus unser Vorbild ist, dann wissen wir, dass wir noch ein großes Stück von seinem Leiden entfernt sind. Und die Zeit reicht uns nicht, um Kapitel 12 im Hebräerbrief genau zu lesen. Vielleicht können wir zu Hause nachlesen, wozu dieses Kapitel überhaupt geschrieben wurde. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zu Vollendung gelangt ist, sehen wir, zu Vollendung gelangt, ist vollkommen geworden. Ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Er hat gelernt, seinem Vater gegenüber gehorsam zu sein. Und er ist zu Vollendung gelangt. Und jetzt müssen wir lernen, ihm gegenüber gehorsam zu sein. Er ist der Urheber des ewigen Heils geworden. Da die Empfänger des Hebräerbriefes, sehen wir auch an ihrem Beispiel, der Schreiber erwähnt zwar hier das Leiden Jesu, bezieht sich aber auch auf das Leiden der Hebräer. Die haben auch gelitten. Wenn wir das in Ruhe studieren, werden wir sehen, worum es geht. Da die Empfänger des Hebräerbriefes wegen der vielen Leiden, die sie zu ertragen hatten, mutlos waren, tröstet der Schreiber, vermutlich Paulus, sie mit dem Hinweis, dass all das Leiden eine Züchtigung war durch die Hand Gottes, ihres Vaters. Also die Züchtigung, die Erziehung, natürlich durch die Vermittlung der gesunden Lehre. Die brauchen wir definitiv. Aber es ist nicht ausreichend. Durch das Leiden werden wir gezüchtigt. Ohne Leiden werden wir nicht in die Reife. Wir werden auch nicht in die Mündigkeit kommen. Wir wissen, dass in allen Lebensbereichen, wenn man nicht an seine Grenze in allen Bereichen kommt, wird man nicht die nächste Stufe erreichen. Einfach bei den Kindern in der Schule, aber bei uns auch in den Lebensprüfungen. Immer kommt die Prüfung und das ist eine gewisse Leidenszeit, damit man in die nächste Klasse kommt. Vorher geht es nicht. Hebräer 12, 5 bis 10. Und habt das Trostwort vergessen, das haben wir gelesen. Das ist nun der Vers 5. Das zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Das ist auch ein sehr wichtiger Hinweis und ein wichtiges Gebot Gottes an uns, wenn wir gezüchtigt werden. Wie werden wir gezüchtigt? Durch die gesunde Lehre, die uns schneidet, immer wieder schneidet. Es tut weh, ja, aber wir sollen nicht verzagen. Oder durch das Leiden. Zu Beginn haben wir von Reinhold gehört, wenn unsere alte Natur, wenn unsere Seele die Herrschaft über unseren Geist übernehmen will und der Geist Gottes dagegen kämpft, dann leiden wir. Dann leiden wir. Und wir müssen andersrum machen. Wir müssen sagen, Seele, gib Ruhe. Du gehörst unter die Herrschaft Gottes. Die Triebe haben hier nicht zu bestimmen, sondern Gott hat die Oberhand. Diese Entscheidung habe ich getroffen. Ich bin in dem neuen Bund mit Gott und Gott wohnt in mir. Und wir sollen nicht verzagen, wenn wir leiden. Leiden kann auch körperlich sein. Das haben wir gesehen auch bei Paulus. Er hat körperlich gelitten. Und trotzdem war er nicht verzagt. Die dritte und letzte Frage: Wie sollen die Kinder auf die Züchtigung des Vaters reagieren? Da haben wir als Übergang den Vers 5 gesehen. Gott züchtigt seine Kinder aus Liebe. Trotzdem scheint den Kindern die Züchtigung Gottes zunächst nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit. Das soll uns nicht überraschen, dass wir beim Leiden, ob das jetzt seelisch oder körperlich, traurig werden. Das sagt uns die Schrift. Keine Überraschung, das ist normal, das ist menschlich. Gott züchtigt seine Kinder. In Hebräer 12, 11. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht zur Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Auf Anhieb sind wir traurig, weil wir jetzt leiden an Krankheiten und auch seelisch. Aber wir sollen nicht dabei bleiben. Deshalb ermahnt uns die Schrift, auch das Leiden als Freude zu erachten. Gleich das Blatt umwenden, weil wir die Verheißungen kennen. Wenn wir die Verheißungen Gottes nicht kennen würden, dass das Leiden uns zur Herrlichkeit führt, dann haben wir keinen Trost. Deshalb nennt der Schreiber in der Hebräerbrief, ihr habt das Trostwort vergessen. Deshalb seid ihr verzagt. Ihr leidet und seid verzagt. Ihr leidet und seid traurig. Ihr leidet, habt keine Freude mehr. Warum? Weil ihr keine Hoffnung mehr habt. Ihr habt das Trostwort vergessen. Und was ist das Trostwort? Hey, das ist für dich das Allerbeste. Das ist das Trostwort. Deshalb lesen wir in Jakobus 1, 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Den Rest kennt ihr, könnt ihr auch nachlesen, was die Verheißungen sind, wenn wir in mancherlei Anfechtungen geraten. Weil wir wissen, dass unser Vater, der züchtigt, nicht weil er ein böser Vater ist, sondern weil er ein liebender Vater ist und eine sehr gute Absicht mit seiner Züchtigung hat. Und er weiß ganz genau das Ende, bevor der Anfang überhaupt da ist. Und deshalb hat er alles im Griff. Und er gibt uns auch die Verheißung rechtzeitig, damit wir nicht verzagen. Unser Vater im Himmel reizt seine Kinder nicht zum Zorn. Das ist nicht sein Ziel, dass er sie reizt, um sie zornig zu machen, sondern er zieht sie aus Liebe durch seine Ermahnung. Er erzieht sie. Von ihm sollen sowohl die geistlichen als auch die leiblichen Väter lernen. Paulus schreibt, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das sollen wir auch in einem Zusammenhang lesen und nicht nur reizt sie nicht. Oh, der Junge ist gereizt, jetzt musst du aufhören. Reizt sie nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wenn die Kinder die Züchtigung ablehnen, das tun leibliche Kinder wie geistliche Kinder, lehnen die Züchtigung ab. Mutlos und zornig werden. Der liebende Vater reizt seine Kinder nicht zum Zorn. Und die werden trotzdem zornig. Ja, da hat Gott falsch gehandelt. Ja? Der hat mal daneben gelangt. Nein, wenn wir zornig sind, auf Gott, Wir kennen den Ausdruck ab und zu, ich bin sauer auf Gott, ich bin zornig auf Gott. Warum? Ja, weil Gott nicht geliefert hat, was ich von ihm erwartet habe. Was ist denn das für ein Gott? Nein, das ist nicht der Gott, der wahre Gott, den du dir vorstellst. Das ist ein Götze, den du dir eingebildet hast, der dir das liefert, wo du dir Vorstellungen und Wünsche zusammen gemalt hast. Wenn die Kinder die Züchtigung ablehnen, mutlos und zornig werden, dann liegt es nicht daran, dass sie nicht daran glauben, dann liegt es daran, dass sie nicht daran glauben, dass ihr Vater dies aus Liebe und zu ihrem Besten tut. Warum sind sie sauer auf Gott? Weil sie gar nicht wissen, dass was jetzt geschieht, zu ihrem Besten dient. Deshalb sind sie sauer auf Gott. Haben gar keinen Glauben. Gott sagt, Junge, das, was dir jetzt geschieht, dient dir zum Besten. Du sagst ihm, ich bin sauer auf dich. Weil sie die Wahrheit nicht lieben, hat Gott ihnen den Geist des Irrwahns geschenkt. Die sind einfach blöd geworden. Gott sagt ihm, das dient dir zum Besten, oder sagt, ich bin aber sauer auf dich, verstehst? Glauben wir, dass der Herr denjenigen züchtigt, den er liebt, und dass er jeden Sohn, den er aufnimmt, schlägt, dann werden wir verstehen, wenn wir das glauben. Wenn wir das nicht glauben, dann verstehen wir gar nichts mehr. Wenn wir das glauben, dann werden wir verstehen, dass der Herr nichts umsonst tut und nie etwas geschehen lässt, was für uns nicht nützlich und notwendig wäre. Hängt mit dem Glauben zusammen. Ist das Wort Gottes ein Trostwort für uns? Die Hebräer haben den Glauben fast aufgegeben. Die haben das Trostwort vergessen. Die waren verzagt. Die waren sauer auf Gott. Deshalb wollte der Schreiber sie wieder aufmuntern, ermahnen, trösten. Ihr habt das Trostwort vergessen. Gott lässt nichts geschehen, was nicht euch zum Besten dient. Vorausgesetzt, ihr liebt ihn. Und was das heißt, dass ihr ihn liebt, haben wir vor ein paar Wochen ausführlich behandelt. Wer liebt Gott? Der seine Gebote hält. Das ist derjenige, der Gott liebt. Sonst ist eine heuchelnde Liebe. Er liebt ihn mit den Lippen und tut nicht, was er sagt. Kurze Zusammenfassung. Warum schlägt, züchtigt, erzieht der Vater seine Kinder? Weil er sie liebt. Heiligen und zurechtweisen will. Und nicht möchte, dass sie nicht verloren gehen, sondern an seiner Heiligkeit und Herrlichkeit teilhaftig werden. Denken wir daran, als geistliche Väter, aber auch als leibliche Väter oder auch junge Menschen, die auch später leibliche Eltern werden können. Erziehung kommt immer aus Liebe. Und damit die Kinder einen Charakter bekommen wie Jesus Christus, damit sie mit ihren Kindern später in dieser Welt und auch in der Ewigkeit mit diesem Charakter leben können und gemeinsam an der Herrlichkeit teilhaben können. Was das für ein herrliches Bild, wenn jeder mit seinen leiblichen oder geistlichen Kindern die Ewigkeit mit Gott, dem Vater, mit dem Vater aller, verbringen wird. Wie schlägt der Vater seine Kinder, wie züchtigt der Vater seine Kinder? Durch die gesunde Lehre, durch das Leiden. Er lässt sie leiden, er lässt sie leiden, lässt sie leiden. Kann er das Leiden wegnehmen? Ja, aber er macht es nicht. Warum? Weil er weiß, dass es gut ist, dass es wichtig ist. Beispiel der verlorene Sohn und Beispiel Jesus Christus. Und dann die dritte Frage war, wie sollen die Kinder auf die Züchtigung des Vaters reagieren? Mit Freude. Für den Augenblick mag sein, dass sie traurig sind, aber die müssen dran denken. Freut euch. Freut euch in allem. Alle Wege. Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Wissend, dass die Züchtigung für sie nützlich ist. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.